Ja, ich lese gleich den Predigttext. Es ist der Text von der Bericht von der Himmelfahrt aus Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 9. Die nun zusammengekommen waren, fragten Jesus und sprach: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Jesus, der nach oben in den Himmel steigt, ist so ein bisschen befremdliche Vorstellung. So ein bisschen Jesus als eine Art, ja, erste bemannte Weltraumfahrt, so eine Rakete, die nach oben steigt. Für manche wirkt das ein bisschen lächerlich und manche sagen, ja gut, es war halt das alte Weltbild, wo man dachte, da oben ist dann der göttliche Himmel. Und heute wissen wir ja, wenn man da hochfliegt, sind da die unendlichen Weiten des Weltalls. Da ist nicht einfach irgendwie ein göttlicher Himmel zu entdecken. Das ist doch alles so veraltet, so alte Ansichten. Vor 60 Jahren war ja der erste Mensch im Weltall, der Russe Juri Gagarin, ein russischer Kosmonaut. Und hat er nicht gesagt, ich war im All und habe Gott nicht gefunden? Himmelfahrt ein wenig befremdlich. Im Mittelalter gab es mancherorts so eine Tradition, da wurde so eine Figur, so eine Holzfigur, die sollte Jesus darstellen, dann während des Gottesdienstes nach oben gezogen unter die Kirchendecke. Und die Kirchendecke, deswegen sind die manchmal auch so hoch in den alten Kirchen, soll ja auch den Himmel symbolisieren. Also so eine Holzfigur, die nach oben gezogen wird. Aber so ein bisschen sieht das ja doch aus wie ein seltsames Theater. Aber schauen wir mal genauer hin. In unserem Text wird gesagt, Jesus wurde aufgehoben. Da taucht also ein Allerweltswort auf, nämlich dieses Aufheben, das, was wir eigentlich fast jeden Tag machen. Ich war ja mal so vermessen und habe mir zum 1. Januar vorgenommen, ich lasse nichts mehr runterfallen im neuen Jahr. Ich glaube, es hat einen Tag gehoben, dann war's wieder vorbei. Inzwischen nehme ich es mir nicht mehr vor. Aufheben, das ist etwas ganz Normales. Dieses Wort wird hier verwendet. Und drei Kapitel weiter in der Apostelgeschichte taucht dieses Wort wieder auf. Und ich denke, das ist kein Zufall. Das finde ich auch so das Faszinierende an der Bibel, dass da immer so geheimnisvolle Verbindungen gibt. In Apostelgeschichte 4 heißt es nämlich, sie erhoben ihre Stimme zu Gott. Auch da wieder ein Aufheben der Stimme. Da wird das Gebet sozusagen als Himmelfahrt beschrieben. Sie erheben ihre Stimme nach oben, damit das Gebet auch zu Gott steigt. Und ich denke, da gibt es eine Verbindung. Wir können deshalb mutig unsere Stimmen erheben zu Gott nach oben, weil eben dieser Jesus Christus nach oben gegangen ist. Er hat uns einen Weg gebahnt, wie er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater, da kommt ihr durch mich. Es gibt also so eine Straße zwischen Himmel und Erde. Und das ist so ein richtiger Highway, da ist immer Staugefahr. Wenn man denkt, dass es jeden Tag Millionen von Gebete gibt, die wandern da alle diesen Weg hoch zum Himmel. Und in der Offenbarung heißt es, dass es einen Engel gibt, der unsere Gebete zu Gott trägt. Da sind also auch Engel auf diesem Highway unterwegs, auf dieser Autobahn. Und es weht auch immer ein Wind, weil der Heilige Geist auf diesem Weg auch permanent unterwegs ist. Und zwar von unten nach oben, indem auch er unsere Gebete nach oben trägt und natürlich vor allem von oben nach unten. Als einer, der uns Kraft gibt, der uns tröstet, der unseren Glauben stärkt oder Glauben weckt. Also viel Betrieb ist auf diesem Weg. Das heißt, wir können auch eine Himmelfahrt machen, zum Beispiel durchs Gebet. Himmelfahrt muss nicht etwas sein, das erst nach unserem irdischen Leben kommt, sondern wir können jetzt schon sozusagen in einem geistlichen Sinne in den Himmel reisen, indem wir den himmlischen Vater anrufen, indem wir Jesus Christus anrufen. Dann wird in unserem Text auch gesagt, Jesus wird durch eine Wolke aufgenommen. Nun wissen wir alle, eine Wolke, das ist nicht sehr tragfähig. Springen Sie nicht in eine Wolke, das bringt nichts. Auch hier gibt es einen tieferen Sinn. Der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der erwähnt in seinem Evangelium, dem Lukas-Evangelium, auch schon mal eine Wolke. Da gibt es diese geheimnisvolle Geschichte, dass Johannes, Jakobus und Petrus mit Jesus auf einen Berg steigen und dann fängt das Gewand von Jesus plötzlich an zu leuchten, es wird ganz weiß. Plötzlich tauchen Elia und Mose auf, die doch eigentlich schon seit Jahrhunderten verstorben sind. Und dann erscheint eine Wolke. Und aus der Wolke kommt eine Stimme, die Stimme Gottes. Dieser ist mein auserwählter Sohn. Den sollt ihr hören. Die Wolke ist also ein Bild, man kennt es ja auch aus der Wüstenwanderung Israels, der Gegenwart Gottes. Der himmlische Vater nimmt sozusagen seinen Sohn auf und bestätigt ihn auch. Das ist wirklich der, der kommen sollte. Das ist wirklich euer Herr und Retter und Heiland und Erlöser. In der Regel sagen wir ja immer, Ostern, die Auferstehung, ist die Bestätigung, dass Jesus nicht nur irgendwie so ein religiöser Spinner war, den man dann mal beseitigt hat, sondern dass da wirklich Gott dahinter stand. Aber wir wissen ja alle, nach Ostern ist die Welt noch nicht grundlegend anders geworden. Das ist ja auch manchmal eine Anfrage an unseren Glauben. Warum hat sich denn noch nicht grundlegend was geändert? Warum ist immer noch so viel Dunkelheit da? Und das steckt auch hinter der Frage der Jünger. Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Das ist die Sehnsucht, dass doch jetzt endlich alles neu kommt. Was soll denn noch mehr kommen als diese Auferstehung? Reich für Israel, damit ist nicht nur Israel gemeint, das ist nicht irgendein Nationalismus, sondern dahinter stecken ja diese alttestamentliche Gedanke, dass das Heil von Israel aus in die ganze Welt geht. In dir sollen gesegnet sein, alle Völker der Erde, wird schon zu Abraham gesagt. Und in Jesaja 49 sagt Gott zum sogenannten Gottesknecht, zu wenig ist es, dass du mein Diener bist, um Israel aufzurichten. Zum Licht der Völker werde ich dich machen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Die Frage der Jünger ist also die Frage, wann kommt denn nun dieses Friedensreich? Wann kommt denn dieser neue Himmel und die neue Erde, wo endlich alles gut ist? Am Kreuz wurde doch die Sünde getragen, an Ostern der Tod überwunden. In der Schriftlesung haben wir gehört, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und warum jetzt noch nicht, warum noch warten? Warum beginnt jetzt nicht dieser neue Himmel, die neue Erde? Die Jünger haben Glaubenszweifel und ich denke, wir kennen diese Zweifel auch. Und deshalb finde ich es wichtig, diese Wolke, eine Bestätigung, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, der ist es, die Bestätigung von Gott, dem Vater, dieser Jesus ist es. Es ist nicht immer sichtbar, aber es ist dennoch wahr. Aber warum kommt noch nicht all das Neue? So ganz genau wissen wir es nicht. Ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, die möchte ich mal teilen. Aber das ist jetzt auch keine letzte Gewissheit. Ich denke, ein Grund könnte sein, dass Gott eben auch mit diesem neuen Himmel und neue Erde natürlich auch eine neue Menschheit will. Er will, dass der Himmel bevölkert ist mit vielen, vielen unzähligen Geschöpfen. Er will keinen leeren Himmel. Wenn Jesus der Weg ist, dann gilt es nun, dass viele diesen Weg kennenlernen. Damals zur Zeit der Himmelfahrt, da gab es vielleicht, ich weiß nicht, wie viele da schon an Jesus den Auferstanden geglaubt haben. War es ein paar Dutzend? Paulus erwähnt in 1. Korinther 15, dass 500 Leute Jesus als Auferstandenen gesehen haben. Vielleicht waren es auch ein paar hundert. Aber nehmen wir an, es waren 500. Für eine neue Menschheit ist das doch ein bisschen jämmerlich wenig. Und so beginnt damit damals die Zeit der Mission. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Möglichst viele sollen in Gottes neuer Welt dabei sein. Und es ist ja nun wirklich auch ein riesiges, gewaltiges Wunder, dass dieser Glaube, dieser Jesus-Glaube, der ja damals so einen kümmerlichen Anfang hatte und auch die ersten Jahrhunderte keine große Bewegung war, tatsächlich um die ganze Welt gegangen ist, sodass über 1 Milliarde Menschen sich auf diesen Jesus berufen. Vor einigen Jahren hat mir mal jemand gesagt, ja, aber Gott hätte es ja auch ganz anders machen können. Er könnte doch jedem Menschen einen Traum schenken, und in dem Traum darf man einmal kurz in die Hölle blicken und einmal in das himmlische Paradies. Dann würde jeder Mensch glauben, dann gäbe es keine Atheisten mehr. So einfach wäre doch das. Ja, warum passiert das nicht? Wäre doch so schön. Und manche haben ja auch solche Träume. Auch da kann ich nur so vermuten. Ich denke, es hat etwas mit der Liebe zu tun. In diesem neuen Himmel, dieser neuen Erde, da soll eine echte Liebe herrschen. Wissen Sie, wenn ich mal einen Blick in die Hölle reinwerfen kann, dann denke ich mir, ja, da will ich nicht rein. Also muss ich jetzt alle möglichen Mittel ergreifen, da nicht reinzukommen. Und wenn es halt der Glaube an Jesus ist, dann mache ich halt auch das. Aber das ist eher eine egoistische Liebe. Ich muss gucken, dass meine Zukunft nicht zu schrecklich wird. Ein Blick ins himmlische Paradies ist genau das andere. Da sehe ich, oh, ist das schön. Ich habe zwar schon ein fettes Haus, aber das ist noch schöner. Also muss ich mal gucken, was ich machen kann, um da hinzukommen. Also das will ich schon noch erreichen. Ist so ein bisschen ja auch wie unsere Gesellschaft, muss immer noch mehr erreichen, immer noch mehr erreichen. Und wenn der Jesus dazu dient, dass man noch mehr erreichen kann, naja, dann soll er mir recht sein. Aber auch das ist letztlich eine egoistische Liebe. Ich will das Schöne haben. Ich will das Schlimme vermeiden. Nein, ich denke, es soll eine echte Liebe sein, eine echte Gemeinschaft, um des anderen willen. Und wir wissen alle, wenn man Menschen gewinnen will, und zwar so, dass sie mit dem Herzen dabei sind und nicht einfach mit Drohungen oder wie auch immer, mit psychischem Druck, das ist manchmal sehr mühsam. Und es denkt deshalb auch bestimmt kein Zufall, dass hier heißt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, denn das wird auch eine schwere Aufgabe. Der christliche Glaube ist ja etwas Schönes, weil er so unglaublich entlastend ist. Man hat jemanden, wo man Sorgen abladen kann, wo man auch durch schwierige Zeiten besser durchkommt. Und so gibt es ja auch Statistiken, dass gläubige Menschen ein bisschen länger leben. Aber statt nach der Statistik, man kann sich nicht darauf verlassen. Aber das ist etwas, was dem Leben gut tut. Aber der christliche Glaube, der kann uns auch an Grenzen bringen. Er kann uns auch viel Kraft kosten. Und wenn unser Glaube uns nie Kraft kostet, dann müssen wir vielleicht mal nachdenken darüber. Bin ich wirklich einer, der wirklich Jesus nachfolgt? Oder lasse ich es mir nur gut gehen? Ist der Glaube nur ein Wellnessangebot für mich? Menschen in Liebe zu gewinnen ist mühsam. Dazu brauchen wir Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes, die den Jüngern versprochen wird. Noch ein letzter Einwand. Ja, aber warum wirkt Gott nicht einfach die Liebe in den Menschen? Könnt ihr doch machen. Einmal Fingerschnipsen und alle sind wir vollgepumpt mit Liebe. Aber ich denke, das hat damit zu tun, dass Gott ja auch echte Ebenbilder will. Er hat uns ja zu seinen Ebenbildern geschaffen, als Menschen, als ein Gegenüber, mit denen er ins Gespräch treten kann. Ebenbild heißt ja, wir sind Geschöpfe, die Gott kennen können und mit ihm ins Gespräch treten können, mit ihm reden können. Das können Tiere ja nicht. Er will ja nicht einfach irgendwelche Handpuppen, irgendwelche Marionetten, sondern er will ja, dass wir fröhlich zu ihm Ja sagen, dass wir fröhlich dabei sind, dass wir im Gebet auf die Knie gehen, nicht weil wir dazu gezwungen sind, sondern weil wir beeindruckt sind davon, was der für uns getan hat. Nicht eine Folge einer Gehirnwäsche oder dass einem irgendwas eingetrichtert wird, sondern dass wir fröhlich mit Freude dazu Ja sagen können. Also Himmelfahrt, Jesus bahnt einen Weg zum Himmel. Auf diesem Weg ist der Heilige Geist beständig unterwegs. Wir betreten diesen Weg heute schon, zum Beispiel im Gebet. Die Wolke bei der Himmelfahrt ist die Bestätigung Gottes, der Sieg ist tatsächlich errungen, selbst wenn das nicht immer offensichtlich sichtbar ist. Und dieser Sieg, den gilt es nach wie vor zu proklamieren, zu verkündigen, in Wort und Tat und vor allem, das ist entscheidend, immer verbunden mit der Liebe, in Liebe. Ich habe zu Beginn gesagt, man hat im Mittelalter manchmal so eine Holzfigur hochgezogen. Und dann ging es aber noch weiter, das finde ich ganz interessant, dass man nämlich so Oblaten auf den Kirchenraum runter hat rieseln lassen, so wie Regen. Es waren sicherlich keine geweihten Hostien. Aber die Sünde dahinter steckt, Jesus ist zwar in den Himmel gegangen, aber er ist trotzdem da, zum Beispiel in Brot und Wein. Im Abendmahl ist er selbst gegenwärtig. Der ist nicht einfach weg, sondern der kommt wie ein schöner Regen auf uns wieder herab. Dann habe ich zu Beginn ja auch diesen russischen Astronauten erwähnt, Juri Gagarin. Kein Gott gesehen da oben. Inzwischen weiß man, dass dieser Satz von ihm nicht gesagt wurde. Es war die atheistische Propaganda der Sowjetunion, die das ihm in den Mund gelegt hat. Der Astronaut selbst hat einmal gesagt, ein Astronaut kann nicht ins All fliegen und Gott nicht in seinem Kopf und in seinem Herzen haben. Juri Gagarin war also der Meinung, wenn man da hochfliegt, dann kann man kein Atheist mehr sein. Wenn man da oben ist, dann merkt man, es muss da diesen gewaltigen Schöpfer des Himmels und der Erde geben. Ein russischer General sagte einmal über ihn, er ist ja als junger Mann dann auch verunglückt bei einem Flugeinsatz. Gagarin war getauft und glaubensvoll während seinem ganzen Leben. Er bezeugte Gott immer, wenn er darauf angesprochen wurde, völlig egal, wo er war. Ja, dieser Astronaut ist vor 60 Jahren ein kleines Stück in den Himmel geflogen. Seine wahre Himmelfahrt aber war sein Glaube an Jesus Christus. Wir sind keine Astronauten, aber wir können trotzdem auch Himmelfahrt betreiben und auf diese großartige Autobahn draufsteigen, die betreten und los geht's. Amen. Das nächste Lied auf Ihrem Liedblatt heißt: Wir feiern dein